Was erleben wir da eigentlich gerade in Deutschland? Da sehen wir im Wahlkampf Plakate der Partei AfD, auf denen eine blonde, schwangere Frau zu sehen ist und darunter der Slogan: Kinder machen wir immer noch selbst. Wir, damit ist ja wohl das deutsche Volk gemeint, und Herr Gauland ruft dazu laut: Jetzt holen wir unser Land zurück. Das deutsche Volk, das sich so berufen fühlt, ja, da denkt man sofort, das hatten wir doch schon einmal. Und was sich aus solchen Ideologien einer postulierten, reinen deutschen und privilegierten Rasse entwickeln kann, das beschreibt auch der Schriftsteller Uwe Timm in seinem neuen Roman mit dem Titel Ikarien. Hier erzählt er die Geschichte des Chef-Rassehygienikers der Nationalsozialisten Alfred Plötz. Uwe Timm ist heute bei uns zu Gast. Herr Timm, wie erschreckt Sie das? Ihr Roman hat ja hier eine bedrückende Aktualität.
Ja, also wobei man immer sagen muss, ich habe an diesem Roman fast 40 Jahre gesessen, gesammelt. Das ist also nicht aktuell jetzt von mir irgendwie geplant, geschrieben. Nicht? Die letzten 4 Jahre habe ich dran geschrieben. Sicherlich trägt dazu bei, diese Stimmung, die sich aufgebaut hat. Aber ich wusste nicht, dass diese Aktualität sich einstellt. Nicht? Die ist ja tatsächlich zu greifen. Also Sie haben es gesehen, die Bilder. Es kommen wieder diese rassistischen, völkischen Vorstellungen hoch. Also das ist sowohl auf dieser wissenschaftlichen Ebene mit diesem Transhumanismus und mit diesen ganzen CRISPR-Eingreifen in die Genome und auf der anderen Seite jetzt im Sozialen, also wenn man hier in Deutschland guckt, man denkt, also ich habe bis vor 6 Jahren gedacht, das kann nicht sein, jetzt kommen wieder so rassistische Töne hoch, nicht? Also völkische.
Es ist unglaublich, diese Gespenster aus der Vergangenheit, die jetzt wieder ganz real wären. Zu Recht war vieles tabuisiert bei uns in der Gesellschaft. Völkisch-national zu sein, ist jetzt auf einmal für viele wieder ein Ideal. Diese Menschen, die völkisch-national sind, ziehen in den Bundestag ein. Was kann man dagegen machen? Man wird hilflos, wenn man das merkt.
Nein, ich denke, man kann schon was dagegen machen. Man muss natürlich aufstehen, man muss reden, man muss diskutieren, man muss schreiben. Und ich denke, das ist vielleicht ein Teil des Versuchs, also der nicht geplant war, aber der sich so ergeben hat, dass dieser Roman Ikarien diese Geschichte unter anderem mit erzählt, woher dieser Rassismus kommt und wie sich das ausprägt in so einer erschreckenden Form, dass dann plötzlich nach dem Gesetz der Optimierung, die heute auch neoliberal ja propagiert wird, und Selbstoptimierung, welche Gefahren daran liegen. Denn mit Optimierung, das bedeutet immer, dass es der Einzelne ist und nicht der andere, der mit im Blick ist, nicht dieses Du und Ich, also wie der Martin Buber das mal bezeichnet hat, nicht? Das geht da eben verloren, nicht? In dieser reinen Optimierung, so Effektivität, aber Effektivität ist eben nicht alles. Nicht?
Und es geht um narzisstische Welten, dass ich klar alle anderen machen möchte, so wie ich bin.
Ja,
wie langweilig auf Dauer auch das sein muss. In Ihrem Roman, Sie sprachen das an, diese Aktualität, da finden wir Sätze, die so heute so unglaublich aktuell sind. Ich zitiere nochmal einen Satz: Freiheit und Gerechtigkeit sind nicht einfach da, sie müssen immer wieder verteidigt werden, auch in kleinen, in kleinsten Umkreis. Das könnte man heute auch über den Bundestag hängen gewissermaßen, nicht?
Ja, das denke ich auch, das sagt der Wagner, und der sagt das nach 1945, also der hat sich ja auch in diesem Antiquariat verstecken müssen als Linker, der im Dachau war, dann wieder gesucht wurde und einen Unterschlupf in einem Münchner Antiquariat fand, und der redet eben mit diesem amerikanischen Besatzungsoffizier, nicht, der deutscher Herkunft ist, und erzählt sein Leben, das er für sich sozusagen im Keller dieses Antiquariats immer erzählt hat. Das erzählt er diesem amerikanischen Offizier, der ihn verhört.
Also es geht um Utopien, um noch da mal, darauf nochmal zurückzukommen, auch diese Utopie des wissenschaftlich Machbaren, nicht, den Homunculus, die Welt so nach einem gewissen Menschheitsbild zu erzeugen. Da enthält Ihr Roman auch ein Bekenntnis, eine Absage an die Möglichkeit, diesen vermeintlichen Himmel auf Erden einrichten zu können. Den gibt es nicht, oder?
Den Himmel auf Erden? Nein, natürlich nicht. Das ist, also man kann nur eines erreichen, und damit ist ja nicht die Utopie ganz aufgegeben. Also das sagt nicht, dass eine Dystopie da beschrieben wird von mir. Im Gegenteil, dieser Linke, der dort im Keller im Antiquariat überlebt hat und diese Botschaft weitergibt, seine Botschaft, nicht, der Solidarität und der gemeinsamen Arbeit und des Kampfes für eine gerechtere Welt, der gibt ja diese Utopie weiter. Nicht? Der ist also da, derjenige, der das noch erzählen kann. Nicht? Das sind immer kleine Schritte, die zurückgehen und dann wieder neu angefangen werden. Auch die Ikarier haben ihren kleinen Teil dazu beigetragen, denn die Frauen waren fast gleichberechtigt bei den Ikariern, nicht ganz. Und als die beiden hinkommen und das einklagen, auch die Frauen müssen absolut Mitbestimmungsrecht sein, da fliegt die Gruppe auseinander, 1884. Ja. Also es sind immer kleine Schritte, eine Dialektik, die aber dann doch möglich ist. Und diese Utopie wird vor allen Dingen durch diesen amerikanischen Offizier auch vertreten, der ja, mit dem beginnt ja eine ganz andere deutsche Geschichte, nicht? Die nicht mehr die preußisch-militärische, nationalistische ist.
Ja, diese Welten lassen sie auch schön aufeinanderprallen. Die amerikanische Welt, die locker cool stehenden GIs mit ihrem Kaugummi im Mund, ja. Und dann dieses zackige nationalsozialistische, nicht? Da auf einmal kehrt wieder so eine befreiende Lockerheit ein. Ja. Das andere war ja so verklemmt und ja. Auch so verspannt und unmenschlich.
Ja.
Das schildern Sie sehr schön in Ihrem Roman. Gestatten Sie mir noch eine Frage. Sie haben ja selbst auch einmal an die Utopie des Kommunismus geglaubt. Sie waren Mitglied der DKP. Sind Sie da so ein bisschen wie Ihr Romanheld Wagner, der sich von Utopien eher abwendet, weil er die Gefahren der Heilsversprechung dieser Utopien sieht?
Ich glaube, das ist richtig gelesen von Ihnen. So ein wenig ist der Wagner natürlich auch meine Entwicklung, nicht? Also wie gesagt, ich bin nach wie vor fest überzeugt, dass die Utopie notwendig ist für eine Weiterentwicklung, für eine immer wieder neue Infragestellung der Gegenwart, aber dass diese festen Vorgaben fatal sind. Nicht? Also so wie eben Ikarien, wo alles so schnittmusterartig ausgeschnitten wird, das funktioniert eben nicht, nicht, sondern das ist eben eine Form der Gemeinsamkeit, die immer wieder neu entwickelt und erkämpft werden muss. Nicht? Das sehe ich nach wie vor. Also ich bin kein Pessimist geworden, kein Weltpessimist, keineswegs. Nicht? Aber es ist eine Frage des Kampfes, der Solidarität, der Empathie, die viele Menschen verbinden muss.
Nun ist Ihr Roman, weiß Gott, kein moralisches Traktat. Davon ist das weit entfernt. Trotzdem spielt Moral eine Rolle in diesem Buch. Also auch deswegen habe ich so gern gelesen, weil man sich an vielen Dingen reiben kann, weil man sich wieder Fragen der Moral und Ethik stellen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es so eine gewisse Scheu. Jetzt haben wir gerade wieder Heinrich Böll, 100. Geburtstag feiern wir besonders in Köln. Und der wird ja richtig so als Gutmensch diffamiert und so. Ich finde das eigentlich, ich schüttel manchmal den Kopf, dass es da diese Scheu gibt, über Moral zu reden. Wie erklären Sie sich das denn?
Ja, das ist ganz merkwürdig, fällt mir natürlich auch auf. Und gerade bei Böll, den ich ja sehr schätze und immer wieder auch vor jungen Kollegen, also verteidigen, also sagen wir mal vor Kritikern, nicht? Die haben, also fanden den immer so Moralien, das ist natürlich dummes Zeug, nicht? Der stellt ja Fragen, die ganz existenzialistisch sind. Ja, also ich kann mir das nur so erklären, dass da, die ganze Lebenshaltung ist natürlich so cool, nicht? Also das ist nicht zufällig, dass dieser Ausdruck sich durchgesetzt hat, nicht? Und Moral ist immer etwas mit Erregung verbunden ist, nicht? Also bei diesen Diskussionen gestikuliert man, so wie Sie auch und ich auch, da fängt man automatisch an zu gestikulieren. Und all das ist im Augenblick in dem Bild der Distanz und auch dieser diese Abgrenzung, die da immer da ist, nicht, ist das, passt das nicht, nicht? Also ich kritisiere das, ja. Ich finde diese Form, also diese Selbstoptimierung, findet ja immer wieder statt. Distinktion spielt eine große Rolle, nicht? Und das hängt mit dem Markt an, wie die Menschen sich gerade im Kulturbetrieb anbieten müssen, nicht? Und Distinktion ist ganz wichtig, nicht? Also man will, also gut sein, höher stehen, gefragt sein. Und
natürlich auch, was mir auch auffällt an Heinrich Böll, ich habe die Romane jetzt nochmal Ansichten eines Clowns gelesen, wie komisch und witzig der oft schreibt.
Ja,
das
hat
man in der Zeit gar nicht gelesen, weil die Zeit damals, die 80er, 70er Jahre, da waren die Weltverbesserer eigentlich sehr humorlos und manchmal ein bisschen größenwahnsinnig. Ne?
Das geht ja oft zusammen, dass die wirklich keinen Humor haben, weil Humor ja bedeutet, immer sich selbst in Frage zu stellen. Nicht? Und wenn man die Welt verbessern will, darf man sich nicht noch selbst in Frage stellen. Das geht dann gar nicht.
Also über Heinrich Böll könnten wir sicher jetzt auch noch lange
absolut,
reden.
Ja.
Also noch einmal zurück zu Ihrem Buch. Wir haben jetzt sehr viel über Moral geredet. Das ist jetzt kein Buch, wie ein moralisches Traktat. Ich sagte es bereits, das Buch ist so voller Poesie und auch voller Lebens- und Liebeslust. Da wird das Leben mit Whisky und Tanz auch gefeiert in diesem Buch. Ihr Michael Hansen bringt das Leben nach 45 zurück nach Deutschland. Ist er vielleicht sowas wie ein Musterschüler, der in die Hölle vor 45 blickt? Also er ist ja verwickelt in den Untersuchungen, was damals passiert ist, auch über Alfred Plötz, den Eugeniker und Rassenhygieniker. Zugleich liegt er aber an einem See, in den Himmel schauend, sieht in die Zukunft. Steht er da für das Leben, das Band, das uns bindet?
Ich würde absolut ja sagen. Nicht? Dieser Hansen ist natürlich, der Wagner ist ja ein 81-jähriger Mann, der wirklich viel erlitten hat, aber immer noch diese Utopie erzählen kann, nicht? Und der Hansen ist die Realität. Der ist mir sehr sympathisch und ich will mal verraten, es ist so, mein Bruder, der hat sich ja zur Waffen-SS gemeldet, ist gefallen mit 19 Jahren in Russland und ich habe das ja am Beispiel meines Bruders beschrieben, diese unglaubliche Geschichte, wie jemand bereit ist, andere zu töten und sich selbst töten zu lassen, nicht? Wie das entsteht. Und ich denke, wenn mein Vater 1930 ausgewandert wäre, was gegangen wäre, hat ein Angebot nach Amerika, wäre die Geschichte vielleicht ganz anders gewesen. Mein Bruder wäre als amerikanischer GI zurückgekommen. Es wäre sozusagen ein anderes Modell gewesen, ein anderes Lebensmodell, nicht? Und tatsächlich ist es so, das ist meine Erinnerung als Fünfjähriger, die Erwachsenen waren von heute auf morgen verändert, als die Amerikaner kamen in Coburg, nicht? Weil die nicht mehr zackig waren, weil der Kreisleiter in der Gosse stand, ein gefürchteter Mann, und die Gosse fegen musste. Und die amerikanischen GIs fuhren vorbei und spritzten ihn nass. Also so dieser Bruch der Autoritäten, das ist so wichtig. Und dieser bringt natürlich in seiner Lässigkeit und mit Jazz und also all das, was ich in meiner Jugend mehr gegen meinen Vater, der Preuße war, kämpfen musste. Jeans, amerikanische Filme, Jazz, nicht? Das ist ein Teil von Hansen, nicht, in dieser Figur, ja.
Damit erzählt Ihr Buch, das, was Sie uns jetzt verraten, natürlich auch sehr viel über die Tragik des Lebens. Michael Hansen hätte Ihr Bruder sein können.
Also er hätte sein können, ja. Das wäre ein ganz anderes Leben gewesen. Ja, so ist das, ja.
Vielen Dank, Uwe Timm. Sein Buch Ikarien ist für mich das wichtigste und beeindruckendste Buch in diesem Bücherherbst. Ein Roman, der uns warnt vor den großen Irrtümern der Geschichte, der uns lehrt, wie wichtig Demut ist, aber auch ein Roman, der das Fest des Lebens in poetischen Farben feiert. Das alles vor dem Hintergrund des zerstörten Deutschland 1945. Ikarien, so heißt das Buch von Uwe Timm. Es hat 500 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.